Hallo zusammen, ich begrüße euch zur 9. Folge Unzerstörbar, der FCK-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 24. Februar. Mein Name ist Sebastian und an meiner Seite ist wie immer Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Marc.
Einen wunderschönen guten, wie du das immer so voller Elan sagst, das ist Wahnsinn. Man glaubt es dir ja schon fast. Einen wunderschönen guten Abend auch dir, lieber Sebastian. Wobei das Lieb lasse ich vielleicht weg. Nee, doch nicht. Ja, es liegen aufregende Tage hinter uns, aber eben auch noch vor uns. Damit spreche ich ja ein ganz heißes Thema an, und zwar eben das Thema Aufsichtsratswahl, ne? Beziehungsweise JHV. Jetzt weiß ich nur nicht, mit welchen Themen wollen wir denn starten? Wollen wir vielleicht erstmal so in die kulturelle Ecke abdriften und gucken, was so die Journalismus-Ecke macht?
Genau.
Geil.
Das ist eine gute Idee.
Ja, danke, ich bin bekannt für meine schlechten Ideen.
Aber bevor wir jetzt mit dem Thema anfangen, hast du deinen Aluhut an? Ich habe da noch eine wichtige Frage.
Einen Moment. Warte, ganz kurz. Dauert nur ganz kurz. Oh, Entschuldigung, ich bin gerade über das UFO gefahren.
Düb, düb, düb.
So. Jetzt schnell.
Okay, also pass auf.
Bist du fertig?
Ich bin bereit. Also, wir haben ja im letzten Jahr viel interessante Sache gelernt von deinen Corona-Experte. Zum Beispiel unter anderem auch, dass man durch die Impfungen die Chips von Bill Gates eingepflanzt bekomme. Und jetzt frage ich mich halt eine Sache. Es gibt ja jetzt demnächst den Impfstoff CureVac, wo der Herr Hopp dran beteiligt ist. Und jetzt ist halt meine Frage, bekommen wir dann alle gar einen Chip und mir wäre automatisch TSG-Fan? Das habe ich mich halt
Also,
auch so
warte mal
gefragt,
ganz
ne?
kurz. Warte mal. Also, ich habe mich da schon geschützt. Und zwar habe ich mal was gebastelt. Ich weiß noch, ob man es hört. Eigentlich müsste es nicht zu
Das
hören
klimpert.
sein, weil, nee, das klimpert nicht. Das ist falsch, was du sagst. Das ist Fake News. Das ist eine Apparatur, der macht mich immun gegen TSG und auch gegen diesen Chip.
Okay.
Ja, und mit meiner Apparatur seid ihr safe. Und wer den haben möchte, also diese Apparatur haben möchte, der kann sich die Baueinleitung bei mir kaufen als PDF. Und dann das Nachbaue. Das ist super easy. Und ich frage mich gerade, es sieht keinen Sau. Warum halte ich mir das Teil da an den Kopf? Um ganz einfach euch zu vermitteln, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Ich bin davon überzeugt. Ich kann nicht mehr ernst bleiben. Ist das ein Scheiß? Ach ja, wie kommst du denn jetzt auf das schmale Brett eigentlich? Und woher kommt die Alufolie? Das und vieles mehr in der nächsten Episode von Unzerstörbar, der FCK-Podcast mit Marc und Sebastian. Der Esel nennt sich immer zuerst. So ist es. Mein Gott, was war denn das jetzt? Das kommt von dem Aluhut. Das sind die Strahlen.
Genau. Ging leider ein bisschen nach hinten los. Okay.
Was?
Nee, das ist nur die Frage ist halt ein bisschen als an die Woche an mich rangetragen worden. Das wollte ich einfach nochmal weitergeben. Vielleicht hat da jemand noch Erfahrungen damit, aber Marc beschützt uns hier alle mit seinem Aluhut.
Ja, die
Finde ich gut
PDF,
von
die
dir.
stelle ich für ganz wenig Geld, stelle ich die dann zur Verfügung. Und kenne ihr de Teddy? Du kriegt mal für wenig Geld. Nee, komm, ist egal. Nee, ich kann jetzt nicht mehr. Ich weiß ja auch nicht, wie so Leute denken. Doch, ich glaube, ich hatte so einen leichten Kontakt, aber ich bin mir noch nicht sicher.
Okay.
Gucken euch
Aber
mal
komm
bitte
mal da.
die Videos zur Aufsichtsrat an, zur Aufsichtsratswahl an auf YouTube, auf meinem Kanal. Ihr wisst ja, abonnieren, liken und, nee, wie geht der Spruch? Ist scheißegal. Aber daher kommt das Adu. Deswegen fliegt das noch hier rum. So. Aber komm mal jetzt mal zum Eingemachten, bitte. Das war jetzt genug
Genau.
rumgeblödelt. Sind jetzt wieder genug neue Abonnenten uns durch die Fingerritzen geronnen. Boah, das klingt irgendwie eklig. Jetzt
Genau.
hopp. Sebastian, reiß dich halt mal zusammen.
Genau, hopp.
Was war dann? Hopp, kommt ein neuer Chip rüber. Nee, was war denn da eigentlich los? Es war ordentlich Stoff im aktuellen Kicker.
Genau, und zwar gab es einen Artikel von Kreidinger, und zwar ging es darum, dass die Investoren bei den Entscheidungen mitmischen. Und da hat er mehrere Sachen angesprochen. Ich weiß zwar nicht, ob alle Sachen jetzt so unbedingt neu sind, aber das war doch nochmal interessant, die alle so auf einen Blick zu haben. Mhm. Zum einen wurde ja der Rücktritt von Martin Wagner nochmal angesprochen, und da gab es, hast du ja noch ein Gespräch geführt mit Fritz Fuchs. Mhm. Und da ging es ja auch um die Thematik, und Fritz Fuchs meinte ja, er weiß nicht genau, warum Martin Wagner zurückgetreten ist. Ob man das jetzt glauben kann, darf, soll, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant.
Ja, man muss ihm aber eines zugute halten, also es sei legitim. Ja, also wenn er sagt, klar, es entzieht sich seiner Kenntnis, das gilt zu respektieren. Es ist im Prinzip auch nichts anderes, wie wenn man sagt, weiß ich nicht.
Ja, das darf ist richtig, aber
ich fänd die Kommunikation halt klarer, wenn man sagt, es tut mir leid, es wurde Stillschweigen vereinbart, dürfen wir nicht drüber sprechen. Dann aber wiederum muss man auch sagen, dann tritt man wieder so die neue Welle los sozusagen, ne? So, ah, was der war nicht erzählen, warum nicht, das muss doch einen Grund haben, ne? Und dann lieber so, da hat er seine Ruhe und der Martina.
Klar, also da das auf jeden Fall. Es ist halt nur einfach immer noch mehr oder weniger ein Schatten darüber, wie und wie er zurückgetreten ist oder wie sich das damals so verhalten hat. Und das hat sich da einfach dann nochmal bestätigt. So zumindest mein Gefühl.
Ja, also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es ist ein bisschen viel, was so rankommt, ne, über das Thema. Dagmar Eckel ist ja auch raus.
Genau.
Waren auch private Dinge.
Private Gründe, ja.
Private Gründe. Martin Wagner, private Gründe. Also das ist kein Zufall.
Das die ist Häufigkeit Zufall. Ist halt ja. Das Thema.
Und es sind ja noch nicht mal nur die zwei. Geht mal jetzt mal so ein paar Monate, Jahre zurück. Immer private Gründe. Ach komm. Ja, aber ja. Komm, es ist, wie es ist. Jetzt stehen wir halt vor der JHV. Und es ist auch so, also letztes Jahr hat man ja die außerordentliche JHV, ne?
Genau.
Beziehungsweise die außerordentliche Mitgliederversammlung. So. Und die außerordentliche Mitgliederversammlung hat ja einen neuen Aufsichtsrat erbracht. So. Und dieser neue Aufsichtsrat hat sich relativ schnell zerstritten. Und jetzt sind wir im Prinzip da, wo wir niemals mehr hin wollten. Wir haben Unruhe, und diesmal ist es nicht das schwierige Umfeld, also wir, sondern das schwierige Umfeld ist intern. Und dieses schwierige Umfeld läuft so ein bisschen quer, weil jeder anscheinend das macht, was er für richtig hält, aber so Teamarbeit ist anscheinend nicht so der Fall. Das hat man auch rausgehört in diesem Fritz-Fuchs-Interview, denn da sagte der Herr Fuchs zu mir, dass er ja einiges gar nicht mitentschieden hat. Warum hat er es nicht mitentschieden? Ja, weil er vielleicht gar keine Gelegenheit hatte. Warum hat er keine Gelegenheit? Jetzt spinnen wir das einfach mal weiter, ne?
Ja.
Weil er vielleicht gar nicht eingeladen wurde. Oder beziehungsweise, weil er von dem Termin beispielsweise nichts mitbekam. So, da dachte ich mir jetzt auch so, gut, das ist jetzt eine harte Aussage, würde ich auch sagen, wenn irgendwas scheiße läuft, weil da bin ich fein raus. Aber auf der anderen Seite ist er ja nicht der Einzige, der das mal so gesagt hat.
Das ist korrekt. Und auch bei den Interviews und Fragerunde, wo sich die Kandidaten vorstellen konnten, war das ja auch immer so ein Thema, das da so mitschwingt. Und es ist halt, wie gesagt, es ist halt ein großes Thema rund um die JHV und ob sich daran was ändern kann und wird. Mhm. Und was auch noch interessant war, Fritz Fuchs meinte ja, da ging es um die Pressekonferenz von Antwerpen, wo er vorgestellt wurde. Und da meinte er auch, er weiß gar nicht, warum das Vogt nicht dabei war.
Nee, es entzieht sich meiner Kenntnis. Auch da wieder, nee. Es entzog sich seiner Kenntnis. Wie gesagt, ich habe nichts gegen den Mann. Also gegen den Herrn Fuchs. Er hat sauber die Haare geschnitten. Kann schon nichts sagen.
Und weiß Gott.
Ne, und weiß, oh Mann, das Interview solltet ihr euch angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ist wirklich sehenswert. Wie er da hockt, das Männlein, weißt du, so die Kopfhörer auch so ein bisschen schief um den Kopf und so. Er verkauft sich wirklich sympathisch. Ja, nicht nur bei mir, der war ja auch bei Michael Littisch in dem Livestream da, ne? Nach wie vor finde ich, Fritz Fuchs ist ein schon mir sympathischer Mensch. Und der bringt auch eine Erfahrung mit. Ich glaube, das ist unbestritten.
Nur, und zwar, wenn man das so sagen kann, an dieser Stelle sogar die einzige sportliche Erfahrung.
Kompetenz, ne?
Ja. Kompetenz, genau.
Nun, er hat ja so ein bisschen angeführt in diesem Interview, ne, was er, wo er beraten hat und so weiter und so fort. Das allerdings stößt bei mir wenig auf Gegenliebe, dieser Part. Denn, wenn es gut läuft, habe ich beraten. Als es scheiße lief, hat er nicht mehr beraten. Und da frage ich mich, warum hat er da nicht mehr beraten? Ne? Oder was war denn da dann der Grund, warum so eher in die andere Richtung ging? Das weiß ich halt nicht. Ne? Und das lässt er auch offen. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Auf der anderen Seite hätte ich können ja natürlich das Gespräch weiter bei dem Punkt steuern. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ich bin kein Kindergärtner und die Leute sind alt genug. So, und wenn jemand weiß, was er sagt, dann ist es wohl der Herr Fuchs. Das behaupte ich jetzt einfach mal.
Ja, das traue ich mir auf jeden Fall zu an dieser Stelle.
War jetzt gar nicht gefragt, ne? Aber ich denke, das schadet auch nicht, einfach mal zu erwähnen, dass das so ist.
Was mir allerdings aufgefallen ist, dass Fuchs als einzigste, glaube ich, aus der Runde erwähnt hat, dass die 51%-Regel hat er erwähnt und er meinte, die muss fallen.
Die muss nicht nur fallen, beziehungsweise ich sag nicht, dass die fallen muss. Ich widerspreche ihm da ja, ne?
Ja.
Aber ich habe mich jetzt nochmal damit beschäftigt, sie wird zwangsläufig irgendwann fallen. Ob man das jetzt früher abschaffen muss oder später, das lasse ich mal dahingestellt. Ich habe meine Gedanken dazu, jeder andere sollte sich seine Gedanken da auch drüber machen. Ich sag, die wird fallen, nicht weil ich das will, sondern weil es das Fußballgeschäft heutzutage einfach nicht mehr hergibt, diese Regel zu halten. Das hat aber strukturelle Gründe und also nicht im Verein, sondern generell strukturelle Gründe in diesem Fußballkonstrukt, das wir hier in Deutschland haben. Ich finde im Übrigen auch nicht, dass es so geil ist in England, wie der Herr Fuchs das so sagte, ne? Weil in England ist ja alles noch durchkommerzialisierter, obwohl könnte man hier in Deutschland eigentlich, kann man sich kaum vorstellen, aber beschäftigt euch mal mit der Premier League und das ist halt alles so ein bisschen, naja, ob ich da hin will, weiß ich nicht. Natürlich ist es geil, mal in Liverpool zu sein, ne? Oder Manchester United, City und wie sie alle heißen. Die Fans, die sind einfach geil, die sind laut, die machen Stimmung, die haben da ihre Highlights, klar, haben wir hier in Deutschland auch. Und trotzdem ist das ein komplett anderes Geschäft. Und da will ich irgendwie leider nicht hin.
Aber wir sind ja halt eigentlich schon auf dem Weg dahin, wenn du da anguckst, was da so in Hoffenheim passiert und in Leipzig und so weiter, dann sind die auf dem Weg dorthin.
Das sind Vereine, die keine Vereine sind, sondern die wurden ja als Geschäft gegründet.
Genau, also das ist halt der Unterschied. Also wir sind ja auf dem Weg dorthin, die von der Struktur her, aber der Unterschied ist halt, dass in England die Traditionsvereine in Anführungsstrichen so übernommen wurden und jetzt halt.
Na, die wurden auch nicht wirklich übernommen, weil die sind ja auch keine echten EVs sozusagen, wobei das EV ist ja bei uns nur eingetragener Verein, ne? Aber so diese Tradition, diese Geschichte, die kann diesen Clubs keiner nehmen und das wird Red Bull Rasenballsport Leipzig oder die TSG 1899 Hoffenheim, die werden niemals diese Geschichte erreichen, ne? oder bekommen, einfach ja, so. Auf der einen Seite war damals Dietmar Hopp bei uns der Teufel Numero Uno, also jetzt nicht im positiven Sinne, sondern das war der Belzebub des deutschen Fußballs, weil diese Schwein und was da alles gesagt wurde, ist jetzt nur ein Zitat, das macht den deutschen Fußball kaputt, weißt du? Ey, aber ganz ehrlich, lieber würde ich mir nochmal drei Vereine wie Hoffenheim wünschen oder Mannschaften wie Hoffenheim wünschen, wie noch ein Rasenballsport Leipzig mehr. Hat man ja, das jetzt, das, konnte man mehr folgen?
Das wünschen mir auch Fußballromantiker uns alle, aber ich glaube, dass der Kampf sehr schwierig wird.
Ach Quatsch, die Messe ist gelesen. Was heißt Kampf? Du kannst dich da auch nicht dagegen wehren. Das ist der Wandel der Zeit. Das ganze Geschäft formt sich immer weiter und genau das ist ja Fußball. Ne? Wir sind auch nicht mehr der erste FC Kaiserslautern e.V., so wie es mal war. Nee, wir haben ausgegliedert, bewusst ausgegliedert und jetzt müssen wir dazu stehen.
Ja, wir sind ja auch schon so, wir sind jetzt von unseren Sponsoren abhängig und von unseren Geldgebern, von daher.
Ja,
wenn man das jetzt mal so rumsieht, sind wir ja davon nicht so weit weg, außer dass die halt nicht so viel Geld da haben und reinstecken wie bei.
Pass mal auf, ich probiere eben mal was aus. Zukunft. Genau, die Webseite ist ja immer noch da. Und wenn sie nach der Veröffentlichung dieses Podcasts nicht mehr da ist, dann liebe Grüße hoch auf dem Betze. Denn ganz ehrlich, da kann man noch mal schön nachlesen, wie das Lautra-Modell uns verkauft wurde. Wie uns das verkauft wurde. Und heute rückblickend muss ich sagen, was ein Bullshit da mitunter drin steht. Aber komm, das ist jetzt eine persönliche Sache. Wie gesagt, macht euch da mal selber vielleicht ein Bild. Zukunft.fck.de. Wehe, jemand schaltet die Subdomain jetzt ab. Also da bin ich, dann bin ich mal so richtig stinkig, aber macht ja nichts, gibt ja Mittel und Wege, das zu speichern. So, ich mach das nebenbei mal. Aber wir wollen mal hier weiter im Text machen. Und wir haben ausgegliedert, jetzt sind wir e.V. und KG auf Aktien. Jetzt sind wir, wie der Sebastian richtig sagt, jetzt sind wir abhängig von Geldgebern, beziehungsweise auch nach wie vor abhängig vom sportlichen Erfolg. Und wie jetzt zu laufen hat, jetzt bedarf es da wirklich Leute, die sich da richtig auskennen. Und ich bin da jetzt auch nicht der Meinung, dass man einen Heilsbringer braucht, für den Aufsichtsrat im Übrigen, sondern wir brauchen ein funktionierendes Team. Also Leute, genau, die sich in Sachen Teamwork nicht versperren, Menschen, die sich nicht in den Vordergrund stellen wollen. Klar, will man jetzt sagen, ja, die waren doch alle in Interviews, aber es ist Wahlkampf. Und wie einer bei YouTube drunter schrieb, ja, Wahlkampf, was heißt das? Wir sind doch keine Partei. Nee, aber Wahlkampf bedeutet, ich stehe zur Wahl und ich muss Werbung für mich machen. So, und das wird gemacht. Das ist Wahlkampf. Ja, so.
Genau.
Und wie gesagt, ich erteile dir gleich wieder das Wort. Nee, Quatsch, muss man ja hier nicht. Aber was soll ich denn sagen? Weißt du, ist einer alleine rettet den Verein nicht. Wir brauchen Leute, die zusammenarbeiten. Und ich denke, da sind Kandidaten drunter. Die hätte ich wohl gerne im Aufsichtsrat, werde aber hier einen Teufel tun, das zu äußern.
Aber dann gebe ich dir vollkommen recht. Also es ist, glaube ich, wie bei der Mannschaft auf dem Platz auch. Es zählt nichts, wenn du, oder es zählt nicht viel, wenn du gute Einzelspieler hast, sondern das Team muss halt funktionieren. Und das Team Aufsichtsrat muss halt gut miteinander auskommen, muss gut miteinander arbeiten können und muss sich dann halt auch auf ihre einzelnen Aufgaben konzentrieren. Und es waren aus meiner Sicht interessante Leute dabei bei den Vorstellungen. Klar, man muss das halt immer ein bisschen referenzieren, weil, wie du sagst, es ist Wahlkampf, das heißt, es wird viel geredet, viel versprochen, wie immer, bei all den Themen. Und jetzt muss man sich halt für sich selber rausfiltern, was ist mir wichtig, was ist nicht übertrieben und was können die Leute wirklich aus meiner Sicht aus anpacken und lösen. Und es gab ja auch ein paar Spezialisten, die haben da ja nicht unbedingt Werbung für sich gemacht, aus meiner Sicht jedenfalls. Und ich bin mal so gespannt, ob sich das am Freitag so bestätigt, meine Vermutung, was gewisse Leute angeht. Aber denkst du, dass sich mit den Leuten, die sich immerhin, es haben sich ja noch Leute gemeldet, zwar weniger wie das letzte Mal, aber immerhin noch acht Stück und neun Stück, oder? Ich weiß gerade gar nicht, neun oder acht. Und immerhin, jeder verdient Respekt, der sich da aufgestellt hat. Und denkst du, dass dass sich eine gute Mischung finden lässt davon?
Ich gehe erstmal auf die erste Frage ein. Es sind insgesamt 9 Kandidaten. Davon denken 3, sie seien sicher gewählt. Und das sind keine neuen Bewerber. So, also um es mal auszusprechen, das Gefühl habe ich bei Kessler, Merck und Weimer. Ja. Mhm. Fuchs geht in den Wahlkampf, hat er recht. So, dem stinkt zwar vermutlich auch. Dann haben wir den Valentin Helou oder Hello, sei mal nicht böse, ich, ne, so. Der war im Übrigen nicht bei mir im Teufelsblausch. Ich glaube aber, das liegt da viel mehr dran, dass wir uns gegenseitig anscheinend nicht erreichen. Kann wohl sein, so. Sei aber hiermit gegrüßt. Und du bist auch hier erwähnt, so. Da haben wir den, also Hello hat im Übrigen bei diesen Live-Dinger auch einen relativ stabilen Eindruck hinterlassen bei mir. Er hatte inhaltlich schon was abzuliefern, aber das war sehr flach. Das mache ich ihm aber nicht zum Vorwurf, weil es war eine Live-Situation, es war beim Herrn Littich, liebe Grüße, war das im Stream, ne, vor Ort. Und da ist halt immer 25 Minuten für einen Auftritt, ist halt immer ein bisschen eng. So, er hat aber für mich als einziger so die Ruhe bewahrt, ne? Der zappelte nicht rum, der stand da, der hat sich gut verkauft, so. Kessler erweckt bei mir so den Anschein, habe ich doch schon. So, es geht ja um die 9. So, dann haben wir noch den Bernhard Kublicek, das ist der Telekom-Mensch. bei Littich im Stream, muss man dazu sagen, Michael Littich ist jetzt nicht der Videoprofi. Das war auch wohl eine sehr spontane Geschichte. Und er hat das aber trotzdem gemacht. Und deswegen zolle ich ihm auch den Respekt. Also Hut ab, Michael, dass du das gemacht hast. Finde ich gut. Denn in so einem Format können sich Leute, da kann man sich einfach besser einen Blick von demjenigen halt verschaffen, finde ich. So wie Matze, der Sebastian und ich, beziehungsweise Sebastian, Sascha und ich, wir hatten ja da auch den Livestream gemacht und haben auf den Livestream vom Littich wiederum reagiert und den über YouTube halt gestreamt, damit halt die Masse der Menschen wirklich breit ist, ne? Weil die ganz kleine Zuschauerschaft, denke ich mal, war eher so Vimeo. Die größere Facebook und die etwa vielleicht genauso große oder etwas größere nochmal YouTube. Und an 3 Orten gleichzeitig streamen, das ist halt ohne Zusatzdienst etwas schwer. So. Nichtsdestotrotz, 25 Minuten hat man es immer schwer. So, da hat man den Kublicek, zu dem wollte ich ja jetzt noch was sagen, der hat sich auch gut präsentiert, hat aber, weil die Tonprobleme so massiv waren bei Littich.
Das war aber auch das erste Gespräch, muss man dazu sagen.
Das war der erste Kandidat, genau. Und da hattest du das Gefühl, also der Ton übersteuerte nonstop. In dem Moment war ich nach 3-4 Minuten so genervt, ich konnte ihm nicht mehr folgen. Ich glaube, so ging es uns allen. Glaube ich, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde ich auch stellenweise so ein bisschen stinkig. Warum, weiß ich nicht, aber das hat mich so getriggert alles. Das weiß der Michael Littich auch. Ich glaube aber so vom Inhaltlichen her war der sehr oberflächlich, der Kublicek. Der Carsten Krick wieder, Entschuldigung, ja.
Ja, also das hat leider sehr vom Inhalt abgelenkt, die Tonprobleme, das muss man schon sagen, das ging mir ähnlich. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich glaube, er hat doch das ein oder andere interessante Statement noch abgegeben dazu. Ist halt nur leider ziemlich untergegangen unter den Tonproblemen.
Mhm. Genau. Also das ist unbestritten. Aber das weiß der Michael Littich auch und ich habe ihm da 2-3 Tipps gegeben. Und jetzt läuft's. Okay, aber jetzt findet ja auch kein Stream mehr statt. Nee, lass den mal machen. So, dann hat man den Carsten Krick. Mhm. Ich glaube, das ist einer der jüngsten Bewerber, der so Mitte 30 ungefähr.
Der jüngste 34, ja.
Ja, und der Carsten Krick, ich glaube, der kann auch was bewegen, aber ich schätze ihn ähnlich an wie Hello. Es tut mir echt leid. Ich glaube, diese beiden unterschätzen, vielleicht auch sogar der nächste, den ich gleich erwähne, der Sebastian lacht schon, der Hello und der Krieg, die, das sind so zwei Kandidaten von, also die hätte ich irgendwie mal gerne in Gänze gehört, mit ihren Visionen, was sie da so wirklich vorhaben und nicht nur sich selbst promoten, was man halt im Wahlkampf so macht, ich sag's nochmal. Nee. Bin da kein Böse, ist auch nichts Schlimmes. Das ist normal. Weil überzeugen müssen die alle am Freitag. Am Freitag bei der JHV, da kommt's drauf an. Vorher ist eigentlich nur so Selbstmarketing, ne?
Genau.
Und ich glaube, die, wenn da richtig der Sturm losgeht intern, ne? Angenommen, sie kommen in das Gremium und der Sturm geht über das Meer hin und her. Du, ich weiß nicht, ob die das rein von dem von der Psyche, hätte ich jetzt schon fast gesagt, aber doch, das geht ja auf die Psyche ohne Mist. Ich weiß nicht, ob die standhaft genug sind. Also nicht, dass die dann einfach so mit der Welle mitschwimmen, nee, aber vielleicht sogar zurücktreten. Deswegen ist, glaube ich, jeder Bewerber in diesem Jahr wichtig und jeder Nachrücker könnte wichtig sein.
Aber in diese Kerbe hat ja auch Lüttich geschlagen. Er hat ja auch jeden Bewerber gefragt, ob er sich bewusst ist, was das für ein Stress und was für viele Arbeit das ist. Er hat ja auch gemeint, dass es für ihn ein großes Problem war und wollte dann die Kandidaten darauf hinweisen, dass das zu Problemen kommen kann.
Ja, Michael Lüttich hat ja seine Erfahrungen gesammelt. Er hat auch nochmal unterstrichen, nach dem letzten Interview, das er da mitgemacht hat und gestreamt hat, hat er auch nochmal deutlich zur Sprache gebracht, er tritt nicht mehr an, egal wann. Der hat die Schnauze voll im Prinzip. Auf was wolltest du hier hinaus?
Das ist halt auch, weil du meinst, dass das halt eine psychische Belastung ist und so weiter, dass das halt Lüttich auch damit gemeint hat. Also habe ich es zumindest interpretiert, dass das halt zu Problemen führen kann. Das wollte ich eigentlich nur nochmal betonen.
Also wie gesagt, ich ziehe vor jedem den Hut, der da mitmacht und vor allem ganz besonders, aber einen anderen Hut. Insider, Outsider, wie auch immer. Wir haben dann noch ich nehme mal erstmal noch einen anderen, den Johannes B. Remy, also den Ben. Und der empfand der Stream, diesen Menschen empfand der Stream, also die Leute im Live-Chat und so, extrem inhaltsgeprägt. Also der hat ordentlich abgeliefert. Es kam weniger zu seiner Person, glaube ich, weil man den irgendwie schon kennt. Das heißt, das ist jemand, der Remy, der war öfter mal auf den JHV-Faust zu hören, weil er Anträge gestellt hat und so weiter und so fort. Also der ist auch in Foren präsent, das heißt, Betze Brent kennt man ja, den Nickname Betty Koks oder irgendwie sowas, ne? Also der ist kein Unbekannter, sagen wir mal, ne?
Ja gut, aber er hat halt auch einen souverän, also er hat erstens zwar seinen Auftritt komplett souverän, in der Fragestunde und bei dir auch im Gespräch und er weiß, was er will und er weiß, was, wie die Strukturen und so weiter sind.
Ja, er hat halt eine Vision und die versucht er umzusetzen. Genau. Allerdings muss man ja dazu sagen, dass Remy keineswegs so wirkt, als sei er irgendwie so ein Alleinunterhalter, ne? Nee, das will ich nicht. Jetzt aber auch nicht, damit impliziere ich jetzt nicht automatisch, dass jeder andere ein Alleinunterhalter wäre. Nee, das ist nämlich genau das Letzte, was wir meiner Meinung nach brauchen. Aber es ist so ein Typ, der sagt, ich habe mir das und das, diese und diese Punkte auf die Fahne geschrieben und da möchte ich dem FCK helfen. So.
Genau,
und,
wobei man halt auch erwähnen muss an der Stelle, die Strukturen oder der Umbau, der er sich da auf die Fahne geschrieben hat, ist ja schon komplex.
Der ist sehr komplex.
Um das alles umzusetzen, braucht er schon sehr, sehr viel Hilfe, weil allein kann er das auf keinen Fall. Und er braucht auch, glaube ich, ganz viel Geduld und Glück, vermutlich auch, dass das so gelingt.
Glück weniger, aber weil ich glaube, der weiß, was er tut. Ich glaube nicht, dass es so ein Typ ist, der einfach mal was macht und dann guckt, was dabei rauskommt.
Nee, das nicht. Aber du brauchst halt auch, wenn du erfolgreich sein willst im Leben, das betrifft dir jetzt nicht nur auf diesen Bereich zu, brauchst du halt Visionen und du musst halt was Neues erschaffen, damit dass es besser wird. Und von daher glaube ich schon, dass das, was er vorhat, schon Substanz hat und gut ist für den Verein. Hm. Aus meiner persönlichen Sicht.
Klar. Nee, und also so viel zu Remy. Also das ist jemand, der hat sich weniger selbst promotet. Er hatte schon gleich seine Vision also Hilfestellungen beziehungsweise seine Lösungsvorschläge hat er versucht rüberzubringen. Jedoch, wie der Sebastian eben gesagt hat, das ist so komplex, dass es in der Kürze der Zeit gar nicht machbar ist, alle Vorschläge da irgendwie so runterzubrechen, dass die einfach zu verstehen sind.
Aber was ich halt nochmal erwähnen wollte, man merkt halt auch in den Details, dass er gut vorbereitet ist. Zum Beispiel war ja auch in den Nettich-Gesprächen, war ja die Versicherung und die Haftbarkeit ein Thema. Und da war ja, hast du ja auch direkt gemerkt, dass er sich da schon ganz viele Gedanken gemacht hat.
Der ist ja auch schon vorbereitet, was das betrifft. Der sagte bei mir im Teufelsblausch, oder war es bei Littich im Stream, war es, glaube ich, dass er eine Kanzlei gefunden hat,
genau, ja,
die ihm genau da 3 Jahre pro bono, das bedeutet, die Kanzlei verdient nichts an ihm und er wiederum nichts von der Kanzlei, also er kriegt halt Rechtsberatung und Rechtsschutz oder wie sich das nennt, ne? Er kriegt da juristische Unterstützung für lau. Und ich glaube auch, dass er sich da nicht irgendeine Kanzlei ausgesucht hat, die, also so wirkt's auf mich, die irgendwie Hauptsache umsonst, ne?
Nee, das ich hat ganz der Eindruck gemacht, ja.
Ich glaube, das ist schon bewusst und gezielt. So.
Genau.
Also, dass ihm kein Schlips gedreht werden kann, egal wie. Und dass man einfach weiß, der Johannes Beremi, der ist vorbereitet, egal was kommt.
Genau.
Und das, also den Eindruck hat er bei mir hinterlassen. Auf jeden Fall für mich ein Typ, der richtig abgeliefert hat. Das war so ein Highlight, deswegen haben wir jetzt so ausgiebig über den gesprochen. Ja. Aber nochmal sei gesagt, über jeden Kandidaten bitte selbst. Ach stopp, wir haben ja noch einen. ganz vergessen. Und zwar Udo Zender. Im Prinzip, ich habe so meine Verständnisprobleme, was er beruflich macht. Ich glaube, das ist mehr so irgendwie so eine Art Unternehmensberatung oder so. Ne? Der redet erstmal extrem schnell. Das muss ich sagen. Mhm. Dann, es geht bei ihm anscheinend sehr viel im Kopf rum. Beim einen oder anderen Thema zu viel, aber jeder hat ja das Recht, das sage ich gleich, weil ich will jetzt sagen, guter Freund, aber so ein guter Bekannter sagte zu mir, Marc, denk dran, jeder hat das Recht zu spinnen. Ne? Ich sag jetzt nicht, das ist ein Spinner, aber jeder hat das Recht zu spinnen. Ist okay, ist voll okay. Also kommen wir aber gleich zu, was dieses Rumgedruckse jetzt soll. Und das bekam ich gesagt und dann traf ich Udo Zender. Nee, Quatsch. Nee, und der fiel mir auf beim Der Betze brennt Interview mit der Überschrift Macher müssen nicht unbedingt im Rampenlicht stehen. Ne? Das ist so eine Überschrift, die habe ich irgendwie sehr, sehr wohltuend empfunden, wenn ich ehrlich bin. Weil wir haben da ja so einen im Aufsichtsrat, der steht anscheinend sehr gerne im Rampenlicht. Ich weiß, ich mache mir wahrscheinlich wieder Feinde, aber weißt du, Sebastian, wenn ich jetzt nach Freiburg gucke, wenn ich nach, von mir aus auch da zählt's nicht in Sinsheim, aber Dortmund beispielsweise, ja?
Ja.
Du kennst nicht den kompletten Aufsichtsrat. Und da kommst du zu uns, von denen hörst du im Übrigen auch nichts. Da kommst du zu uns, du kannst alle aufzählen. Also so, das darf doch nicht wahr sein. Und vor allen Dingen, du hast immer den Markus Merk irgendwie im Vordergrund. So, ich nenne deswegen den Namen, weil jeder weiß es. Ey, komm, warum sollte man denn so einen Eiertanz jetzt veranstalten? So, ich sag ja auch nicht, das ist scheiße. Ich sag auch nicht, das ist top. Ich sag's einfach nur so, wie ich es empfinde.
So. Aber wir haben ja in der Wahrnehmung das Thema angesprochen, dass der Aufsichtsrat als Team funktionieren muss. Und da gab es aus meiner Sicht halt ein Problem. Und zwar hat der Zender in seiner seiner halben Stunde halt aufs schärfste Merk angegriffen.
Ja,
ich meine, das kann man tun, ganz klar. Soll er tun, wenn er das denkt, aber mir stößt das persönlich halt schon ein bisschen übel auf, wenn er da schon in der Vorstellungsrunde von sich selbst so auf Merk eingeht und hinterher hier so kritisiert, weiß nicht, ob das unbedingt clever ist, wenn du mit dem vermutlich dann, wenn du reinkommst, arbeiten musst.
Ja, absolut.
Stelle ich jetzt einfach mal so in Frage.
Auf der anderen Seite muss man ihm aber auch zugute. Ich sag ja, ich versuche mich neutral zu halten. Aber auf der anderen Seite, Sebastian, muss aber auch zugeben, er ist wenigstens ehrlich.
Er lässt sich halt auch nicht alles gefallen. Also das kann man, glaube ich, noch nach den Interviews und so weiter schon sagen. Er lässt sich auf jeden Fall nichts gefallen. Und er weiß halt auch, was er will. Das muss man an dieser Stelle auch sagen.
Ja, was will er denn?
Genau. Er will bitte nimmer FC sagen.
Ja, das will der ab sofort. Aber ich glaube, da können wir auch noch mal ganz kurz gleich drüber reden. Kommen wir jetzt erstmal zur Person an sich und wie er sich präsentiert hat. Du sagst, also ich nehme an, du meinst, er wirkt entschlossen.
Mhm, genau.
So, würde ich auch so unterschreiben. Konkrete Lösungsansätze, jein, irgendwie. Also das ist für mich so ein bisschen durchwachsenere Vorstellung. Ja, was denn?
Aber wenn man jetzt halt zum Beispiel jetzt mit Remy vergleichen oder so, dann war er halt, oder speziell mit Remy vergleichen, war er halt nicht wirklich vorbereitet.
Wie alle anderen auch nicht.
Das ist korrekt, aber zum Beispiel ging es ja darum, um die Stadionmiete und da wusste er halt auch nicht, wie hoch die ist.
Ja, komm, aber ganz ehrlich, der hat statt 600.000 sagt er 400.000, aber der hat ja auch gelabert wie ein Wasserfall. Wenn ihr denkt, ich laber, ey, der, wie habe ich gesagt, also reden kann er, ne? So, der hat drauf losgeschossen, aber ich glaube, das ist auch wieder so eine persönliches Merkmal oder wie sagt man? So, der ist halt einfach so.
Also, ja, aber das muss ja nicht schlecht sein.
Nee.
Oder es ist kein Nachteil für
ihn. Nee, kein Nachteil. Doch, das kann im Wahlkampf ist das durchaus ein Nachteil, weil du merkst, der will so viel loswerden, der will so viel so viel committen, ne, so viel rüberbringen. So viel Zeit ist einfach gar nicht da. Das heißt, er hat sich vermutlich schon irgendwie ein paar Punkte gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er die runtergebrochen hat. Das kann der nicht. Der ist so, das ist irgendwie wie so ein, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, also bitte nicht falsch verstehen, aber der hat wahrscheinlich so viele Ideen, dass der einfach wirkt wie so ein hyperaktives Kind. Der geht ganz einfach wie so ein Zäpfchen. Da überschlägt sich auch die Zunge und der war bei mir im Teufelsblauschen. Jetzt kommt's, festhalten. Jetzt geht's ab. Sebastian, sein Lieblingsthema. Der hat beispielsweise bei mir sich zwei Dinge geleistet. Das eine ist halt, er sagte, der beim FC. Klar, da vergisst du halt mal das K. Weißt du? Das kann dir schon mal einen Nackenschlag verpassen. Und den zweiten hat er sich dann später geholt. Aber die Frage habe ich auch bewusst ganz zum Schluss erst eingebaut, weil ich wusste, die Frage, die kam zwar aus der Community, ja, ist auch an ihn gestellt worden. Aber ich wusste schon irgendwie, das hatte nichts mit dem Thema zu tun. Er ist ihr aber nicht ausgewichen. Egal wie scheiße das jetzt ist. Aber er ist der Frage nicht ausgewichen. Er hat es auch nie bestritten. Und er hat so versucht zu erklären, was er damit meint. So. Das hat er auch relativ gut gemacht bis zu einem Punkt. Da ging es um Überbevölkerung in China und so weiter, ne? Rentenproblem, Ein-Kind-Politik, so die Geschichte halt. Das ist alles vertretbar, ist alles gut, lass ihn reden. Das ein Fehler, den er gemacht hat, war halt, er sagte irgendwie seit 2000 oder 2001 Ein-Kind-Politik in China. Stimmt nicht. Das war, glaube ich, so 79 oder 80 rum, also 1979 oder 1980, irgendwie sowas um die Kante. Seitdem gibt es das dort. So, aber das Hauptteil, das Hauptding ist eigentlich mehr so, willst du es erzählen?
Ja, gut, er hat halt Corona und das Problem, dass du so viele alte Menschen im Land hast, die du dann nicht mehr ernähren kannst, laut ihm, hat er halt gleichgesetzt.
Ja, er hat es gleichgesetzt, genau. Er hat nicht gesagt, Corona er wurde dafür Verbindung gemacht, aber die Verbindung kam dann schon, also man hat es impliziert. Und das ist das große Problem. Ich kann nicht behaupten, aber dann muss ich auch irgendwas nachliefern. Ne? Auf der anderen Seite habe ich auch nochmal, ich habe mir das vor der Veröffentlichung so oft angehört. Also richtig, die Augen zu. Ja, lach nicht. Ich möchte nämlich da, ich laufe ja in zwei Fallen. Im einen Moment sage ich, ach komm, das schneide ich raus. Da zensiere ich aber, ne? Also dann gebe ich ihm auch. Ja, ich weiß jetzt nicht, in dem Fall wäre es ein kleiner Vorteil gewesen. Auf der anderen Seite betrüge ich dann aber in dem Moment auch meine Zuschauer und Zuhörer, weil ich ganz einfach hingehe und mache was Negatives oder generell eine Aussage, egal ob positiv oder negativ, die mache ich einfach weg, weil sie mir vielleicht nicht passt. Das ist falsch. Also, wenn Transparenz und wenn man diese Dinger da macht, dann, also diese Interviews, dann soll sich auch jeder ein ehrliches Bild von demjenigen machen, ne? So. Auf der anderen Seite hätte er aber auch sagen können, oh Gott, wie viele Seiten gibt's denn hier? Er hätte können aber auch auf die Frage mit diesem Social Media Posting, wo er das eben geschrieben hatte, ne, das impliziert hatte, hätte er aber auch sagen können, ach, das passt ja jetzt gar nicht so zum Thema, lass uns doch lieber weiter über den FCK reden. Das wäre halt souverän gewesen, ne? Oder aber er hätte auch sagen können, ach komm, leck mich mal am Arsch, er legt auf. Warum hätte er aber Letzteres tun sollen? Nun, guckt euch mal das Video an, ab Minute 43, auch wenn es schwerfällt, aber bleibt einfach mal mit den Augen auf dem Bildschirm. So. Und deswegen, und da muss ich auch ganz klar sagen, der hatte mich dann auch danach nochmal angerufen, kann ich ja auch sagen. Und er hat aber selber auch drüber gelacht. Ne? Also das heißt, da gibt es jetzt keine Reibereien, der hat das auch verstanden. Und er weiß da auch, glaube ich, dass es ganz einfach too much ist. Ich nehme den allerdings auch nicht in Schutz, auch wenn es jetzt so klingt. Nee, aber ich nehme mir halt die Worte eines guten Bekannten zu Herzen. Jeder hat das Recht zu spinnen, aber ich sehe es aber auch nicht ein, dass ich meinen Kanal als ja zum Schluss irgendwie Verschwörungstheoretiker-Plattform oder sowas. Ich will jetzt nicht sagen, dass er einer ist. Der kann ja daran glauben, wie er will. Solange ich das halt nicht bewiesen bekomme. Weißt du, bist du gläubig, Sebastian?
Ja.
So, du kannst ja auch glauben. Weißt du, ich halt nicht. Ich bin so ein Depp, ich trete kurz vor Weihnachten aus der Kirche aus. Weißt du, das bin ich. So. Weil dazu habe ich auch keine Fakten. So. Aber das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun, sehe ich schon ein. Ach, jedoch ist das so ein heißes Thema. Ich will da in keine Gefahr laufen. Von daher habe ich es halt drin gelassen. Jeder soll sich so sein Bild machen. Ich sehe es aber auch nicht ein, dass ich für diese Worte irgendwie meinen Kopf und Kragen riskiere. Nö. Und da habe ich halt so ein kleines Statement eingebaut, wie ich dazu stehe. Also der Udo Zenger hat seinen Standpunkt geäußert. Ich habe meinen nonverbal zum Ausdruck Oh Gott, das klingt, wie wenn ich den verkloppt hätte. Nee. Ich habe einfach ein visuelles Statement gesetzt, was ich darüber oder wie ich darüber denke. Ja, und das war's dann im Prinzip auch schon. So, und jetzt haben wir, glaube ich, alle Kandidaten so durchgelöffelt.
Genau, ja.
Ja, ich gucke auf die Uhr und fall schon wieder vom Glauben ab. Haha, vom Glauben. Das ist dann,
also noch ein Thema, der Andreas Nikolai ist ja nicht angetreten.
Ah, das ist ja das dritte Ding, das er sich geleistet hat eigentlich, ne?
Genau, also aus dem Grund, da sie sich kennen und sie wollen sich da gegenseitig nicht in die Quere kommen bei der Wahl.
Ach komm, ich sag das, also das ist reine Spekulation natürlich. Ich habe die Frage auch bewusst im Teufelsblausch gestellt. Das ist auch drin. Wie gesagt, wird nicht geschnitten. Und da meinte Zenger so, ja, oder nee, Quatsch, das war auch bei Littich im Stream. Ja, und da sagt der Nikolai, ey, Zenger, komm, du musst jetzt da helfen, ne? So wie wenn jetzt der Zenger so der Macher wäre, ne?
Ja.
Und dabei habe ich ihn dann im Prinzip, also mir mir wurde eine Info zugespielt und ich habe einfach mal so im Teufelsblaustand diese Info benutzt und habe gefragt, sag mal, kann das sein, dass du da, dass das Verwandtschaft ist? Und auch da muss ich sagen, hat er souverän, also in dem Fall hat er souverän reagiert.
Ja.
Der hat geantwortet. Ich kann nicht sagen, der Mann hat nichts gesagt. Oder hätte mich belogen. Hat er nicht gemacht.
Also es ist der Schwager von ihm, ne? So habe ich es richtig.
Genau.
Ja.
Nee, und ich sag halt, das war rein, ich behaupte das. Ich weiß es nicht. Ich will keinem was Böses unterstellen, aber auf mich wirkt das so ein bisschen Marketing-Move.
Mhm. Ja, das kann durchaus sein.
Ja, kann viel sein, ne? Ich behaupte, ich glaube, die zwei kommen aus dem Labor. Nee, Quatsch. nee, alles gut.
Ja, das war halt auch noch eine Behauptung aus seinem Facebook-Account, dass es ja aus dem Labor.
Ja, Corona käme aus dem Labor. Ich meine, irgendwo ja muss es kommen, das stimmt, aber ich muss das ja nicht irgendwie so, ach, weißt du,
Ja, es sind ja keine Fakten, also egal, das ist mal das Thema.
Ja, sonst drehen wir uns hier noch
brauchen wir noch der Hopp-Impfstoff.
Achso, will der jetzt eigentlich so richtig Impfstoff machen, oder was ist denn das für eine Nummer?
Nee, der hat doch, gibt so eine Firma, die Impfstoff entwickelt, und Hopp hat da Anteile davon.
Mhm.
Naja, mehr ist es auch nicht.
Ist da dann das TSG-Logo drauf?
Vermutlich.
So, neu im Fanshop, unser neuer Impfstoff. Ja, erlebe die Spieltage jetzt ohne zu sterben. Möglicher Marketing-Gag. Spruch. Oh, bist du gerade aufs Mikrofon gefallen?
Nee, ich bin gerade ans Mikrofon gekommen. Alles gut.
Weil du wieder säufst. Ich höre doch die PET Jack Daniels Flasche da. Ja, schon leer gemacht.
Muss ja nicht jeder wissen.
Ach so, okay. Nee, ich sag's ja auch nicht. Okay, aber war jemand für dich? Also ich verhalte mich neutral. Ich bin in dem Fall die Schweiz. aber wie sieht's denn bei dir aus? Hast du irgendwie Kandidaten, die du sofort wählen würdest?
Also für mich ganz klar Remy. Also mich hat er halt echt beeindruckt von dem, was er so, nicht was er erzählt, sondern vor allem wie er es erzählt. Mhm. Und so dass er halt einfach den Eindruck macht, wie wenn er richtig weiß, was Sache ist und was nicht. Mhm. Also von der Thematik selbst. Und mich beeindruckt halt vor allen Dingen, was er da vorhat. Wenn er das schafft, allerhöchsten Respekt. Ich zweifle zwar daran, dass er das wirklich umsetzen kann. Aber wie ich schon erwähnt habe, du brauchst halt Visionen, wenn du erfolgreich sein willst. Und das sehe ich vor allen Dingen in ihm halt. Mhm. Und Fritz Fuchs hat mich auch schon überzeugt, auch allein aus dem Grund, weil er halt der einzigste Kandidat mit sportlichem Background ist. Und ich glaube, das brauchst du schon auch. Mhm. Zumindest zum Teil.
Ja. Also,
das sind so die zwei Personen, die mich jetzt so am meisten überzeugt haben.
Also ich sag nicht, welche mich überzeugt haben. Ich möchte mich aber gerne mit einer Auswahl da beschäftigen. Wenn wir noch kurz Zeit haben dafür. Ich würde behaupten, dass es Remy gelingt, wenn er denn ins Amt kommt, dass es ihm gelingt, diese Änderungen vorzunehmen. Glaube auch, wenn das alles Hand und Fuß hat, das sei immer vorausgesetzt, dass da dem FCK durchaus geholfen werden könnte. Ist halt, wie gesagt, so, dass ich der Meinung bin, das kannst du nicht alleine. Aber, jetzt kommt das große Aber, das ist jetzt kein Widerspruchs-Aber, aber doch. Ich glaube, dass es einfach ein funktionierendes Team bedarf. Generell, egal wer da reinkommt, egal ob die Vision von Remy verwirklicht werden oder auch von Fuchs oder egal von wem. Ich glaube ganz einfach, unserem FCK ist nur dann geholfen, wenn wir ein funktionierendes Gremium haben. Keiner, der da auf Geschäftsführer macht, nee, sondern ein funktionierendes Aufsichtsratsgremium. Um Himmels Willen, deutsche Wörter, ey. Ich hasse es. Und dieses funktionierende Gremium, das bringt unseren FCK nach vorne. So. Nur, dass die einen schneller als die anderen. Und ich glaube, es ist auch kein Riesenfehler, wenn man den Finger in die Wunde reinlegt. Das tut immer weh. Wir alle sind so satt, immer nur das Negative zu hören. Deswegen ist für viele einfach so der Status erreicht, wo sie einfach sagen, nee, das passt mir jetzt nicht, deswegen ist das Quatsch. Weißt du, was ich meine? So dieses,
ja.
Jetzt fängst du mit dem Thema an, das bringt ja auch schon wieder Unruhe. Ich kann die Leute auch verstehen, die haben ganz einfach die Schnauze voll. Aber wenn ich jetzt beispielsweise eine Mahnung geschickt bekomme, ne, und ich schmeiß die Mahnung in den Mülleimer, da hat sich das Problem nicht erledigt.
Du hast es nur verschoben.
Da hast du es verschoben, beziehungsweise auch verschlimmert.
Und genau das haben wir ja beim FCK in der Vergangenheit ganz, ganz viel und ganz, ganz oft gemacht. Die Probleme einfach nur verschoben.
Ja, und das darf halt nicht nochmal gemacht werden. Und
das hat uns halt auch mit in die Insolvenz gebracht. Genau das Problem.
Absolut. Und wie gesagt, die KG auf Aktien, die ist so gut wie schuldenfrei oder schuldenfrei. Aber der EV, das ist unser Herzstück. Oder so wie Ben Remy gesagt hat, der Mutterkonzern, also weil er es halt ein bisschen plastischer ausdrücken wollte, wegen den Strukturen halt. Und da hat er halt recht, ne? Der EV, der kann nicht wegbrechen, der darf nicht wegbrechen. Und wenn man es jetzt mal wieder aus meiner Sparte her sieht, so Fußballromantik pur, ne? Der EV ist doch das 1900. Das ist doch das Fritz Walter. Das ist doch das Horst Eckel. Das ist das Helmut Rasch. Weißt du, Werner Kohlmeier, Liebrich und so weiter und so weiter und so fort. Das sind Fans. Das alles, alle Barcelona, Madrid, Liverpool. Ne? Das steckt da alles drin. Das ist unser alter Betze. Das ist unser neuer Betze. Da steckt alles im EV. Und wenn der EV stirbt, stirbt das alles mit. Da war das alles andere war vergebene Liebesmühe. Und deswegen ist mir das so sau wichtig, dass es auch wirklich um den EV geht. Und nicht um, ja, und dann bringe ich den und den Sponsor mit. Wie oft haben wir das denn jetzt schon gehört?
Ja, das ist mehr oder weniger schon Standardfloskel. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber gefühlt.
Das ist so. Wir müssen an ganz anderen Stellen schrauben. Natürlich braucht man neue Investoren. Ich glaube auch nicht, dass wir mit den vier regionalen, oder?
Ja, aber ja. Das
Problem ist nur ja vier einfach. Regionale bringen uns auch nicht weiter.
Nee, aber das Problem hängt ja auch nicht dort rum, dass da jetzt ein kleiner Sponsor fehlt oder so, sondern das ist ja einfach das, wie das auch immer wieder Thema war jetzt bei den Wahlen, einfach die Struktur ist nicht dementsprechend, dass du halt erfolgreich sein kannst als Konstrukt FCK. Das ist halt einfach alles überlebt und du merkst das ja an allen Ecken und Kanten, dass genau das Urproblem ist, warum nichts erfolgreich ist. Mhm. Deswegen ist auch die Mannschaft nicht erfolgreich, weil es einfach im Hintergrund nicht zueinander passt.
Ja.
Und solange du das Problem nicht geregelt hast, glaube ich auch nicht, dass du wieder sportlichen Erfolg haben kannst. Umso wichtiger ist natürlich, dass du diese Saison drin bleibst, nicht absteigst und ist halt alles verloren, ne? Mehr oder weniger.
Absolut. Deswegen, wir sind auf den sportlichen Erfolg nach wie vor angewiesen, aber eben auch, dass verdammt nochmal jedes Mitglied, das da wählt, nicht einfach so aus dem Bauch heraus entscheidet, sondern bitte, bitte, bitte schaut euch alle Kandidaten nochmal in aller Ruhe an, wägt natürlich ab, also in unserem aller Interesse im Prinzip, ne? Und vor allen Dingen im Interesse des EVs. Und wählt das, was ihr für richtig hält und nicht wählt das, weil der gesagt hat, er wählt das oder so. Also hört damit bitte auf, sondern beschäftigt euch, wenn euch der FCK am Herzen liegt damit und entscheidet so, wie ihr das auch verantworten könnt.
Genau, das ist das Wichtigste.
Oh mein Gott. Ich glaube, ich stelle mich spontan als Special Guest nochmal zu. Also, nee, wie heißt das nochmal? So als Überraschungskandidat irgendwie auch.
Ihr habt ja noch Zeit bis Freitag. Lest euch schon mal die Interviews durch oder hört auch nochmal die Interviews rein. Wir verlinken auch nochmal in den Shownotes die Interviews bei Teufelsblausch und auch die Gespräche, die wir begleitet haben mit Lüttich. Und dann entscheidet, was euch richtig vorkommt. Und hört nicht auf andere, wie schon erwähnt von Marc.
Genau. Ja, so ist das. Jetzt sind wir aber voll vom Ursprungsthema abgekommen. Wir wollten doch über den Kreilinger Artikel im Kicker eigentlich erzählen. Alter, wie ist denn das passiert? Oder haben wir das gemacht und ich bin eingeschlafen? Das kann natürlich auch sein. Gerade wach, boah. Servus.
Wir haben damit angefangen und sind dann irgendwie abgebogen. bei der Ach, Pressekonferenz von
Fritz Fuchs. Von ja. Ja, nee, nicht von Fritz Fuchs, aber ja. Ja, ja. Okay. Gut, wollen wir jetzt den Kreilinger Artikel vielleicht doch nochmal?
Ja, wir schließen das noch ab. Und zwar gab es dann auch nochmal den Hinweis, wobei ich halt nicht weiß, ob das unbedingt was Neues ist, dass die Sponsoren halt bei den Entscheidungen mitsprechen, das heißt bei den Trainern und auch bei den Spielern. Und zwar sollen die auch zwei Spieler vorgegeben haben, die in der Winterpause gekommen sind.
Da waren ja nicht wirklich viele, die da gekommen sind, ne? Das war einmal Götze und es war einmal der Dingsbums da. Wie heißt er noch?
Sänger und Zimmermann.
Der Sänger und wer?
Zimmer natürlich.
Achso, ja, Zimmer. Irgendjemand muss den ja auch bezahlen. Und der andere da, der Oahim, der war ja, glaube ich, Bestandteil dieses Deals mit Sandhausen, ne?
Ja, so würde ich das auch interpretieren. Aber wie gesagt, es ist eigentlich nichts Neues, oder das kann sich, glaube ich, jeder denken, dass Sponsoren da groß mitreden oder zumindest ein Wörtchen mitzusprechen haben. Weil, ohne dass die bezahlen, geht da, glaube ich, momentan nicht viel. Ja. Vor allem nach der Insolvenz.
Ja, aber wie gesagt, die Nummer mit den Investoren, das finde ich irgendwie, ich halte es für legitim. Ja, steinigt mich dafür, aber wenn nicht so viel Kohle gibt, dann gebe ich das nicht einem Chaoshaufen.
Aber das ist halt genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Wir sind halt jetzt in der schwierigen Lage, dass wir halt abhängig sind von den Sponsoren. Und die wissen das natürlich auch. Und es ist ja logisch, dass die da mitreden und mitquatschen.
Ich lass mal auf der einen Seite aber auch nicht den Verein klauen. Aber
die Gefahr ist halt groß, ne?
Ja, ich meine, klar, man kann jetzt die Aktienanteile nicht, jetzt trifft mal wieder ab, aber noch ganz schnell das zu Ende zu bringen, nicht, dass es heißt, der Markt, der erzählt da wieder Quatsch mit dem Sebastian. Die Aktienanteile kann man nicht vor 25, das ist im Übrigen falsch, man kann sie sehr wohl vor 25 verkaufen.
Mit hohen Steuern, ne?
Nee, auch nicht. Du kannst da ein Jahr eher, wir haben ja ein Jahr eher ausgegliedert. 5 Jahre nach Ausgliederung kannst du die Dinger verkaufen. Ohne diesen enormen Steuersatz. So. Ja, das stimmt, man kann sie nicht vor 24 verkaufen, man kann sie aber verpfänden. Und das finde ich ja so niederträchtig, dass das nirgendwo zur Sprache kommt. Wie wenn das nicht möglich wäre. Doch, das ist möglich. Die Sache ist nur die, wenn man das jetzt nicht sagt, nicht kommuniziert, was auch nicht getan wurde, sondern einfach nur fallen gelassen wurde, dann impliziert das, oh Gott, das Wort impliziert kommt heute hier aber oft vor. Da impliziert das oder da schwingt mit der Fakt, das geht ja gar nicht, aber der Gedanke schwingt mit, dass das vielleicht schon irgendwo passiert ist. Die Investoren haben beispielsweise 2 Sitze im Aufsichtsrat.
Genau, ja.
So. Und wenn da jetzt 3 vom e.V. noch reinkommen und dann? Was denn dann? Mit dem einen gehst du dann noch irgendwie lecker essen? Ah ja, ist doch so, ey, in der Geschäftswelt, ganz ehrlich, da müssen wir uns doch nichts, das ist auch nichts mit Manipulation, ja doch irgendwie schon, aber ich bin Hauptgeldgeber und ich will was, weißt du, da geht's nicht mit, naja, ich möchte gerne oder ich wünsche mir, nee, ich schmeiß da so und so viel Millionen Euro rein und ich will das. Die Frage ist nur, derjenige, der das sagt, mit dem ich will, ob der dann auch noch die sportliche Kompetenz hat, das irgendwie, ne, zu richtig einzuschätzen. Ja. Das sind Geschäftsmänner, die stehen alle da. Wenn sie keine Ahnung davon hätten, was sie machen, wären sie gar nicht da. So. Und die sind auch erfolgsorientiert. Und ich würde auch kein Minusgeschäft machen wollen. Das heißt, die wollen genauso wie wir auch, dass der FCK erfolgreich ist. Wie? Das ist halt so die Frage, ob der Weg wie nicht vom einen oder anderen so ein bisschen ist egal. Ist egal. Ich hoffe, man hat mich jetzt richtig verstanden. Ich glaube, da, das wäre ein guter Monolog-Podcast für mich eigentlich hier. Und den Sebastian brauche ich eigentlich nur für die Shownotes. Nee, aber wie siehst du das?
Ja, ich sehe das natürlich ähnlich. Also du hast halt, durch das die zwei Sitze haben, bist du halt einfach machtlos. Muss man an dieser Stelle ganz klar sagen, dass es einfach nur Macht ist. Und da begibst du dich halt in fremde Hände. Und wie das immer so ist, fremde Hände ist immer selbstbestimmt. Und du hast dann halt einfach die üblichen Gefahren dabei. Das muss jedem bewusst sein. Und ich weiß halt nicht, ob das, aber ich weiß jetzt auch, du bist jetzt in so einer Situation, wo du auch, glaube ich, keinen Schritt mehr zurückgehen kannst. Mhm. Zum Beispiel in der momentanen Struktur nicht. Und ja, da musst du jetzt damit leben. Das ist leider wohl die Realität, so sehe ich das jedenfalls.
Okay, komm, hopp, weiter. So, Kreilinger Artikel. Was war noch so drin?
Ja gut, er hat halt noch Merck angegriffen, er hat halt angemerkt, dass Merck wohl entscheidet. Angemerkt!
Nee, Entschuldigung.
Dass Merck mal über seine Kompetenzen hinaus arbeitet und Merck hat das ja abgestritten, auch glaube, das war in der Vorstellung von Antwerpen, hat er ja gemeint, dass es ein schmaler Grat ist zwischen der Balance von Beirat, den Beirat zu überwachen und in die richtigen Bahnen zu lenken. Und das war auf jeden Fall ja auch immer Gesprächsthema oder oft Gesprächsthema bei den Kandidaten, dass es halt auch außerhalb der momentanen Medienlandschaft auch ein Thema ist. Großes Thema jedenfalls.
Ja, dem haben wir den Rucksack abgenommen. Wisst ihr, das ist halt so ein Thema. Der kann ja viel erzählen. Fakt ist aber, was gemacht wird. So. Ja. Und das, was gemacht wurde, ist eine ganz, ganz große Sauerei in meinen Augen. Denn Markus Merck hat im Prinzip, und da kann man mir jetzt auch gerne widersprechen, aber ich verstehe das so, wie wenn das durchaus ein Satzungsbruch ist. Er hat sich als faktischer Geschäftsführer hier irgendwie aufgeführt. Oder sehe ich das irgendwie falsch?
Du gehst jetzt auf die BK ein.
Ja, klar. Weil ich kann doch als Aufsichtsrat nicht irgendwie der sportliche Leiter nach hinten stellen und auch der Geschäftsführer übergehen.
Genau.
Und lass alle irgendwie bei der Trainerentscheidung oder Trainerfindung einfach außen vor. Das funktioniert doch nicht.
Genau. Also das ist ja das Problem, dass er im Atemzug sagt, ja, wir haben Notzen aus der Verantwortung genommen. Vogt ist halt gar nicht erst dabei. Und er hat ja dann auch gemeint, dass sie eingreifen mussten, um den FCK zu retten oder so. Also ich weiß jetzt genau den Wortlaut.
Ja, genau, nicht. Genau. Aber wie gesagt, wenn die Satzung uns so scheißegal ist, da verstehe ich nicht, warum so viele beim Remi auf die Kacke hauen. Weil der sagt, die Satzung muss an das Hier und Jetzt angepasst werden.
Ist das so, dass da so viele?
Na, was heißt so viele? Aber diese Stimmen gibt's. Die habe ich doch gelesen.
Okay.
Und das ist doch das, da wo ich mich frage, sag mal, seid ihr alle verblödet irgendwie? Weil dann behaupte ich jetzt einfach mal, dass diejenigen, die das behaupten, einfach noch nie einen Blick in die Satzung geworfen haben. Es sei denn, da haben sie irgendwie einen 5-Euro-Schein glatt gebügelt.
Ja, aber das ist auch ein großes Thema. Und ich gehe mal davon aus, dass Merck wiedergewählt wird. Er hat sich ja auch lange Zeit gelassen, um sich überhaupt aufstellen zu lassen, was ja auch ein Thema für sich ist. Und da bin ich halt mal gespannt, wie das dann entsprechend weitergeht nach der Wahl.
Wie ist denn das eigentlich? Also ich mache jetzt hier kein neues Fass auf, aber wie ist denn das mit dieser Deadline, mit den Bewerbungen? Ist das immer ab Punkt 12 Uhr nachts oder wie ist denn das?
Das weiß ich nicht.
Ah, okay. Wäre interessant, wenn es jemand von euch weiß, schreibt's mal bitte an info@unzerstörbar-podcast.de.
Genau.
Uff. So, okay, Kreilinger-Artikel.
Das waren eigentlich so die wesentlichen Punkte daraus. Und es war jetzt halt auch, wie gesagt, es war nichts, also bei Twitter und Co. war größere Aufregung um den Artikel. Aber ich fand, da stand jetzt nichts groß drin, das jetzt Unruhe vor der RTV oder so reinbringt, sondern es waren ja alles Themen, die eigentlich schon bekannt sind. Jo. Sie waren nur nochmal aufgeführt und von daher vielleicht für den einen oder anderen interessant oder überraschend.
Ich hätte im Prinzip aber noch was anzumerken. boah, ist der flach einfach. Ich kann auf der anderen Seite aber auch nicht die Leute nachvollziehen, die einfach blind um sich schlagen, ne? Also auch in Richtung Merck. Wenn man Kritik äußert, und da hat er halt recht, leider. Nee, da hat er halt recht. Ohne Mist jetzt.
Also der Merck hat recht, meinst
du? Ja, wenn man Kritik äußert, dann muss das immer konstruktiv sein. Auf der anderen Seite, auch an Sie gerichtet, Herr Dr. Merck, mit meinem vollsten Respekt spreche ich das jetzt aus. Wenn man aber konstruktive Kritik äußert, ist nicht Ihre Empfindung der Punkt, der entscheidet, ob das jetzt flapsig ist oder nicht ernst zu nehmen ist. Weil wenn Kritik konstruktiv ist, dann müssen Sie die einfach annehmen.
Ja, da gebe ich dir recht. Definitiv.
Jo, weil nur weil mir schön, was nicht passt, kann ich ja nicht hingehen und sagen, das ist Quatsch. Also kann ich schon, aber dann ist halt scheiße. So, und kein Mensch ist unfehlbar. Keiner. Ich auch, ja doch, ich vielleicht, aber Sebastian beispielsweise nicht. So.
Nee, ja, manchmal seine Notizen nämlich nicht.
Ja gut, ich meine, ich kann meine Notizen nie verlieren, weil man merkt ja, ich hab ja nie welche. Und wenn ich sie mal hab, wie da bei der Trainer-PK, dann bin ich ganz stolz und halte sie in die Kamera. Guck, ich hab meine Hausaufgabe. Ach nee. Aber ich hoffe, man hat mich jetzt richtig verstanden. Ich hoffe auch, dass ich nicht irgendwie jemandem auf die Füße getreten bin. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe und Kritik, immer konstruktiv, aber die muss man auch annehmen können. Das mache ich jeden Tag, das macht Sebastian manchmal, weil er ist ja hier der King of Kotlet, das muss man ja auch sagen. Und Scherz beiseite, jeder von uns macht Fehler und wenn ich Fehler mache, dann muss ich mir die auch eingestehen und nicht versuchen, da irgendwie allein, nee, das geht nicht. So, Punkt. Okay, gut. Liebe Grüße an Kreilinger. Komm doch mal irgendwie in Teufelsblausch.
Genau, dann haben wir das Thema JHV und Kreilinger und Kicker auch ab. Und kommen zu den Spielen.
Soll ich eine schnelle Prognose machen oder lassen wir uns Zeit?
Kannst du noch eine Prognose machen, ja.
Schnelle?
Schnelle.
Die kommende Spiele gewinnen wir all. Mir Stein noch ruf. Dem Moment, wo es gesagt wurde, weißt du, das macht doch also Pfälzer aus, weißt du, erst wird's gesagt und dann wird nachgedacht. Gesagt. Erst wird's gesagt und dann wird nachgedacht. Aber mir sind Pfälzer und mir der wird es.
Wenn nicht mir, wer dann?
Tja, Saarländer Monet.
Schön. Ja, gut. Aber dann zu dem Bayern-Spiel gegen Bayern 2. Mhm. Es war ein Spiel nach langer Zeit, wo die Diskussion danach nicht über den FCK direkt ging, das ist ja auch schon mal, war schon lange nicht mehr da. Und zwar gab es ja dann die Fehlentscheidungen, aber da kommen wir vielleicht später dazu.
Oh, Alter, also die Fehlentscheidung. Ja, okay. Später. Das später dazu, das kam bei mir gerade später an.
Ja, aber in der ersten Halbzeit hatten wir ja durch Kleinsorge schon mal zwei Chancen, die wir dann leider nicht genutzt haben, in der 13. und der 17. Minute. Und dann auch später der Eckball von Zimmer, der leider nicht reinging. Aber ich fand, die erste Halbzeit war eigentlich von uns sehr souverän gespielt. Also das war ja dann das erste Spiel nach dem Waldhofspiel, das erste Heimspiel unter Marco Antwerpen, was auch immer zur Zeit Heimspiele aussagen unter der Corona-Zeit. Aber leider haben wir halt das Tor nicht gemacht. Und da gab es ja schon die ersten Auffälligkeiten bei den Bayern. Und zwar hat ja der Trainer, der Seitz von Bayern, hat ja da die ganze Zeit provoziert und Antwerpen hat ja auch noch die gelbe Karte bekommen. Im zweiten Spiel die zweite gelbe Karte für den Trainer ist natürlich auch schon ein Wort, ne? Aber wie sahst du denn die erste Halbzeit gegen Bayern?
Auf der Couch vorm Fernsehen. Nee, ich fand die gut. Also es, das ist ja das Schlimme. Ich kann nicht sagen, die hätte nicht gespielt.
Gespielt haben.
Ja, und das dann immer schlecht. Das große Problem ist nur, wenn man, ach, das klingt wieder so klischee, aber wenn du vorne die Dinger nicht mitnimmst.
Ja.
Also so langsam läuft uns halt auch die Zeit weg.
Genau das, ja.
Weißt du, wie, ah, vor 2 Wochen hatte ich auch noch gesagt, oh Mensch, geil, wir haben noch 16 Spiele da. Die rocken mal. Ja, Arschgeleck Bonanza, ey. Jetzt haben wir noch 14. Nee, ich bin, also von der ersten Halbzeit war ich irgendwie, ja, war saugut. Da war ich auch noch voll drin mit, mir mache das noch irgendwie. Ne? Und du hast auch gemerkt, dass Bayern auch ein paar Mal richtig gewackelt hat. Deswegen kann dieser, oh, das ist ja ein Unsympath für mich auf zwei Beinen, ne, dieser Bayern-Trainer da.
Ja, aber mal noch kurz, du warst schon
Ja.
nicht allein mit der Meinung, es haben 84% haben auf Heimsieg vom FCK getippt
Boah,
vom
das
Spiel.
siehst du doch mal. Also wenn uns jetzt noch jemand vorwirft, wir würden nicht an unsere Mannschaft glauben, dann weiß ich auch nicht, was da schief läuft. Oder
Aber
was
ich hab,
derjenige so
ja.
trinkt. Eindeutig zu viel oder zu wenig. Jeder Standpunkt. Und dieser Unsympath auf zwei Beinen, der ging mir von Anfang an sowas von auf den Sender. Meine Fresse. Ja, aber ich meine, ich kann Marco Antwerpen ja da verstehen, dass er da so abgeht. Denn diese Sticheleien immerzu, ne? Und die Stadien sind ja aktuell leider leer. Aber das große Plus ist ja, du hörst so ein bisschen über diese Außenmikrofone, was da eigentlich gesprochen wird. Und da kam ja nur immer Genuschel da von dieser Bayernbank.
Ja.
Da war es so auffällig, unter aller
Ja.
Kanone, echt.
Und dann, genau, und dann bekommen sie ja halt noch in der zweiten Halbzeit die Gelb-Rot in der 15. Minute. Und immer dieses Gemaule von den Bayern bei den Schiedsrichterentscheidungen und so, das war schon ziemlich auffällig und nervig vor allem, ne?
Naja, der
So ging
Erfolg
es
der
mir.
ersten Mannschaft von den Bayern gibt ihnen ja recht, ne, dass das irgendwie Erfolg hat. Aber, das große Aber ist doch, dass wir nicht in der Lage waren, mit 11 Personen gegen 10 Personen zu gewinnen.
Ja, so kritisch sehe ich das gerade, weil du machst halt
Ich
das
schon.
1-1. Ja, gut, aber du machst dann das 1-1 von Hanslik in der 72. Minute, was übrigens richtig schön rausgespielt war von Zimmer und
Ja,
Ritter.
ja.
Und machst da halt 2 Minuten später das 2-1. Und dann bekommst du es nicht wegen Abseits. So. Angeblichem Abseits, wo bemerkt.
Oh, und da war
Was
kein
halt,
Abseits, ne?
genau, was halt ganz klar eine Fehlentscheidung war. Und ich weiß nicht, was willst du da noch machen? Also ich meine, die Bayern werden da niemals mehr zurückgekommen nach dem 2-1. Das sind sie ja auch nicht. Und dann versuchst du halt noch das, nochmal das 2-1 machen, das Poré dann in der 87. Minute nochmal mit der Riesenchance und das geht dann halt vorbei. Aber in unserer Situation, weißt du, gewinnst halt so wenig Spiele, dann machst du halt innerhalb von 2 Minuten drehst du das Spiel, was dann halt das Tor gegeben wird. Ich weiß nicht, ob du dann noch in der Lage bist, da nochmal so zurückzukommen, um das Tor zu machen. Was du jetzt halt der Mannschaft vorwerfen kannst, ist, dass sie halt das 0-1 fangen in Überzahl. Und das war halt wieder ein doofer Konter, den du da gefangen hast.
Absolut.
Und das ist halt das Problem. Ich glaube eher, das ist das Problem, das 0-1 ist so nett, dass du dann das Spiel später nicht mehr gewinnst. Das widerspricht sich das gerade. Aber ich hoffe, du weißt, was ich meine.
Ja. Ja, ich kann dir ja nur recht geben. Also, ja, es ist, machen wir uns nichts vor, es war irgendwie ein verkorkstes Spiel.
Ja.
Trotz der guten Leistung, finde ich, und ja.
Es ist halt, wenn wir jetzt auch schon gleich auf das Ingolstadt-Spielen kommen, das halt nicht gewünscht. Ich habe ja dann die Frage gestellt.
Ah nee, da war ja auch ein Unsympath, genau. Oh Gott.
Ich habe ja dann nach dem Ingolstadt-Spiel gefragt, ob der Trainereffekt schon verpufft ist. Und da haben 76% mit Nein gestimmt. Und ich will noch ganz kurz darauf eingehen, wie ich das gemeint habe.
Wie also viel Prozent?
76%.
Boah, Gott sei Dank, ich habe eben 56%. Naja, alles klar.
Und zwar gebe ich dir halt recht, oder was heißt, gebe ich dir recht? Ich sage, dass das Spielerische ist schon wesentlich besser geworden unter Antwerpen. Aber es gibt halt nicht mehr Punkte. Und ich weiß halt nicht, wie das für so eine Mannschaft sich auswirkt, wenn du da ein Spiel gegen die Bayern dann nach dem nicht gegebenen Tor nur unentschieden spielst und dann noch ein Spiel verlierst, ob da dann halt wieder im Kopf anfängt und du halt einfach wieder nichts auf die Ketten kriegst. Und davor habe ich halt echt schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Und das meine ich so ein bisschen mit Trainereffekt, dass halt wir haben das ja vor ein paar Folgen schon mal angesprochen, dass wir jetzt einen Impuls von außen brauchen. Und ich habe halt einfach Angst, dass genau dieser Impuls jetzt schon wieder verloren gegangen ist. Das ist zumindest meine Befürchtung an dieser Stelle. Ich hoffe, ich irre. Und jetzt kommen ja halt noch mit Meppen, Rostock und Zwickau, kommen halt 3 Mannschaften, gegen die musst du unbedingt gewinnen. Wenn du gegen die nicht gewinnst, dann wird's halt echt, echt eng. Und da meine ich jetzt auch, Unentschieden ist wie eine Niederlage. Das sprechen wir zwar auch oft an, aber in dem Fall ist es halt echt definitiv so, weil jetzt sind nur noch Punkte. Es sind nur noch Punkte, Punkte, Punkte. Und ja. Wir haben jetzt einen neuen Rasen.
Ja.
Gott sei Dank.
Ja, scheiße, jetzt können wir plötzlich nicht mehr drauf spielen. Jetzt gewinnt der Gegner. Der Rasen ist also gut.
Das heißt, wir konnten vorher drauf spielen, möchte das
ja, ja. Weißt du? Nee, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Beziehungsweise Betze sei Dank. Das war ja vorher kein Rasen mehr.
Nee, war's nicht. Und dann ist der Siginger jetzt verletzt mit einem Muskelbundriss.
Naja, es wurde gestern im Stream geschrieben, wo ich auch dachte, ach nee, das ist sehr undankbar einfach, ne? Die Verletzung.
Ja.
Na gut, klar, wann freut man sich über Verletzung? Das war jetzt auch doof von mir.
Aber er fällt jetzt halt auch länger aus.
Ja.
Und dann bin ich mal gespannt, wer den da jetzt so im Mittelfeld so ersetzen kann.
Ach, mir fällt gerade noch was ein. Wir haben etwas vergessen. Der Dominik Schad war wohl irgendwie beim SWR.
Im Podcast, genau. Da habe ich aber nicht gehört.
Nicht nur im Podcast. Die haben auch irgendwie im Flutlicht. Wer ist jetzt? Sport im Dritten. Haben die ihn wohl in der Kur besucht?
Okay.
Ich habe es noch nicht angeguckt. Muss ich noch machen. Oder in der Reha, nicht in der Kur. Da klingt ja so wie, ne, auf dem Betze wurde mal alles zu viel.
Ich habe Kur gebraucht.
Ja, und da bin ich mal an die Nordsee. Nee, das war nicht.
Aber wollen wir noch kurz auf das Ingolstadt-Spiel eingehen?
Müssen wir, Jung.
Vor dem Ingolstadt hatten wir echt gute Stimmung. Also wir kommunizieren ja während den Spielen, aber am Samstag haben wir ja schon vorm Spiel kommuniziert. Und es war eigentlich echt eine gelöste Stimmung, muss ich sagen. Mhm. Und es haben auch wieder 53% für einen Auswärtssieg vom FCK getippt. Und ja, es kam leider anders.
Ja.
Und die erste Halbzeit haben wir eigentlich ganz gut mitgespielt, muss ich sagen, aber wir haben halt auch nicht die wirklich großen Chancen gehabt, um jetzt das, um das Tor zu machen.
Also wir haben jetzt nettes Spiel gemacht wie beim Waldhof. Also wenn man jetzt auch den Vergleich vielleicht so ein bisschen satt ist, ne? Aber
es hat halt schon ein bisschen blöd angefangen. Der Ingolstadt macht ja in der dritten Minute den Torwartfehler da, wo der Ritter den Ball abfängt. Hm. Wir waren halt leider genauso überrascht wie Ingolstadt. Dritter hat das Tor leider nicht gemacht.
Er war aber knapp. Ich weiß, knapp. Davon können wir uns jetzt nichts kaufen, ne? Aber ach Mann.
Ja, aber umso bitterer war halt die zweite Halbzeit, weil Ingolstadt hat halt echt richtig gute Chancen gehabt in der zweiten Halbzeit. Und auch schon vor dem 1-0 war das Tor schon in der Luft. Also wir hätten auch gerne zwei oder drei Tore locker fangen in der zweiten Halbzeit. Und die Wechsel von Ingolstadt waren halt echt top. Hm. Ich meine, der Butler war 40 Sekunden auf dem Platz und hat dann das Tor gemacht. Und man muss sich das Tor nochmal vor Augen führen. Der Konter beginnt am 16-Meter-Raum von Ingolstadt. Die ballern das Ding davor und machen halt einfach das Tor.
Ja.
Das Tor ist echt brutal. Leider muss ich sagen, das war ein schönes Tor, aber leider gegen uns.
Das war ein klasse Tor. Also wirklich, ich will jetzt nicht sagen Tor des Monats, aber es hat schon verdammt viel Schönes gehabt, ne?
Also, ist das halt rausgespielt. Der ganze Konter war halt klasse gespielt, einfach.
Absolut, das ging auch ratzfatz. Und das war ja meine größte Sorge, dass es dazu kommt, eigentlich. Ich weiß nicht, wir sollten mal die Audio-Dinger speichern, glaube ich, und die in einem separaten Audio-Feed dann so bereitstellen. Wie so ein Spiel, also während eines Spieltages, wie da unsere Kommunikation da ist. Das ist halt echt echt gruselig, wenn man da Dinge sagt, die dann halt leider genauso eintreffen, beziehungsweise leider nicht eintreffen. Und ja, das war, oh Gott, wenn ich an den Oral denke, ne, da könnte ich, im Strahl könnte ich da. Der so
und
ein
dann der Henke Unsinn im Hintergrund
auch wieder. Ach ja, das ist der zweite Freund, ey.
Aber vielleicht weiß das ja einer von unseren Zuhörern, warum hat eigentlich der Oral eine DFB-Jacke angehabt?
Ja, war es denn jetzt eine?
Ich weiß nicht, das hat auf jeden Fall
aus. Das sah aus wie so eine DFB-Retro-Jacke.
Genau.
Ich hätte das war, falls der Betze wieder ein Tor mehr schießt. Dass das genau, Tor halt nicht gibt.
Dass der Linienrichter das erst mal Revue passieren lassen muss.
Das war so die Ausrede beim Bayern-Spiel, ne?
Genau.
Scherz beiseite. Das war halt einfach nur scheiße.
Ja, und in der zweiten Halbzeit hatten wir eigentlich auch gar keine Chancen mehr. Da machte in der 93. Minute hat dann Skalidis nochmal den Freistoß, aber vergibt halt, indem er einfach in die Mauer schießt. Ja, und dann war das Spiel halt einfach wieder vorbei und null Punkte, null Tore, null Punkte.
Stimmt das eigentlich, dass Kleinsorge Leistenbruch hat?
Jetzt neu, oder?
In dieser Phase kann man sich nicht ausruhen, da muss man auf die Zähne beißen, hat er wohl gesagt, der Marius Kleinsorge. Ja, das muss ja wohl jetzt während dem Mannheim-Spiel beispielsweise.
Er hat ja auch nicht gespielt, Ritter hat ja für den Kleinsorge gespielt, weil er ja Leistenprobleme hatte, genau.
Ja, aber er hat ja in Kleinsorge hat doch in Dings gemacht. Oder bin ich jetzt ganz neben der Spur?
Also den Ingolstadt hat er gespielt, aber erst später gekommen. Ist in der 81. Minute.
Ach so. Ah ja, okay. Okay.
Aber was hältst du eigentlich mal noch so ganz fernab, das mit den 5 Wechseln? Mhm. Weil beide Mannschaften haben ja dann 5-mal gewechselt, das ist ja dann quasi die halbe Mannschaft.
Fakt ist, das nimmt halt alles Zeit von der Uhr. Ganz egal, ob man da vorne liegt oder hinten liegt, ich halte nichts von Zeitschinden. Das ist aber ein gängiges Mittel, ne? Also das ist auch legitim. wenn du 5 Wechsel hast, insgesamt dann halt 10 Wechsel, weil dein Gegner hat ja auch nochmal 5. Und wir wissen, wie lange Wechsel dauern können, auch wenn du nur 3 zur Auswahl hast. So, das sind halt so Dinge, wo ich sag, 5, sorry, warum? Weil es in der Corona-Zeit so anstrengend ist oder was? Also mehr für mich ist da die Begründung zu schwammig einfach.
Bist halt alter Fußballromantiker, was soll man da machen?
3 Wechsel pro Spiel. Punkt. Und am Anstoßpunkt steht jetzt nicht nur Enner, sondern da stehen auch wieder 2.
Ja, aber du wechselst halt die halbe Mannschaft aus, ja, und machst halt trotzdem dann keiner rein. Und das ist halt. Ich weiß nicht, wie weit das förderlich ist unbedingt, wenn du da so viele wechselst.
Es ist, glaube ich, gar nicht förderlich. Es ist auch nicht irgendwie beflügelnd. Ach ja, es ist halt. Ich kann mir nicht vorstellen, warum das so ist.
Ja, also das heißt ja, weil du so viele, also so oft 3-mal Spiele in der Woche hast und so weiter, aber okay, die Belastung so hoch ist.
Ja, dann spielt in der Premier League ab sofort 10 Wechsel pro Spiel eine Rolle. Da werde ich jetzt Investor. Nee, ich werde kein Investor. Ich kaufe mir die jetzt einfach mit meinem Fördergeld, das ich in Deutschland bekomme als Unternehmer, damit mein Betrieb nicht stirbt. Und ich sage, das ist Marketing. Jetzt dreht er frei. Das ist zu viel Alu. Ja, aber weißt du, ey, jo, ich weiß, Doppelbelastung und so, aber...
Ja, also ich kann mich auch damit anfreunden, um das jetzt hier vielleicht abzuschließen. Und ich finde auch nicht, dass es dem Spiel unbedingt gut tut, wenn da so viele Wechsel sind. Ich meine, Gott sei Dank waren es meistens Doppelwechsel, dass du nicht wirklich 5-mal anfängst auszutauschen. Aber im Endeffekt denke ich auch, dass es dem Spiel nicht gut tut. Aber da können wir leider wie an so vielen nichts dran machen.
Nee, da kann man nichts dran machen, aber du hast ja auch nicht gefragt, was macht man da jetzt dran, sondern was hält man davon? Und ich kann halt nur sagen, ich habe so meine Probleme mit 5 Personen, die gewechselt werden. Vor allen Dingen sieht man ja, dass es nahezu keinen Effekt hat. Und jemand, der nicht, 90 Minuten durchrennen, ist sowieso sehr schwierig, ja. Aber wenn man es als Fußballprofi nicht Minimum, ich sag mal, eine Halbzeit lang schafft, ey, da habe ich andere Probleme. Da habe ich Konditionsprobleme.
Aber dass das nichts, dass es spielerisch nichts nützt, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil Ingolstadt hat ja dann das 1-0 gemacht. So.
Ja, ist gut. Ja, reib dich damit ein.
Mach ich ja.
Oh, jetzt wird er schnippisch. Ach, schön.
Ja, okay, aber das war's dann auch schon zum Ingolstadt-Spiel. Mehr gibt's dazu, glaube ich, nicht zu sagen.
Ja.
Und was ist dein Tipp gegen Meppen?
Ich habe es so großkürzlich letztens gemacht. So, oh, 3-1. Nee, sowas von nicht. Ich glaube, es gibt da 1-0. Für uns.
Gut, ich muss ja positiv bleiben, kriege ich immer gesagt. Von daher, wenn du 1-0 sagst, dann tippe ich 2-1 für uns. Ich hatte zwar keine Ahnung, wie mir die 2 Tore machen sollen, aber 2-1.
Gut. So sei es.
Genau. So, dann, wenn ihr uns auch zugehört habt, so lange, dann war's das für heute. Wir hören uns in 2 Wochen. Ich sag dir ein großes, großes Dankeschön, Marc. War wunderbar heute Abend.
Ja, ich habe ein bisschen zu viel gelabert, aber ansonsten ging's. Nee, sehr, sehr gerne. Hat mir wieder ultra viel Spaß gemacht, wie man auch gehört habt, hat. Boah, ich bin jetzt müde. Und ich danke dir, Sebastian, für die wunderbare Episode. Ist doch ganz klar.
Genau. Und dann hören wir uns, wie gesagt, schon in 2 Wochen. Und Dann sage ich ciao und das Wichtigste ist, bleibt gesund.
Tschüss, bleibt gesund und Sebastian.
Ja.
Du A.
Du auch, Marc. Ciao, ciao.